Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei neuen Ausschreitungen in Ägypten sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Anlass für die Proteste waren heute Todesurteile gegen 21 Fußballfans. Sie waren vor einem Jahr an tödlichen Krawallen nach einem Spiel in der Hafenstadt Port Said beteiligt. Dort versuchten Angehörige der Verurteilten, das Gefängnis zu stürmen. In anderen Städten schlugen wieder Proteste gegen die Regierung in Gewalt um.
Es wird scharf geschossen in Port Said, nicht nur durch Sicherheitskräfte, sondern offenbar auch durch gewaltbereite Demonstranten. Chaos in der ägyptischen Hafenstadt nach dem Urteil gegen lokale Fußballfans. Eine wütende Menschenmenge protestiert gegen die Todesurteile. Der Versuch der Demonstranten, die Verurteilten aus dem Gefängnis zu befreien, scheitert. Die Richter sind Hundesöhne. Warum ein Todesurteil? Warum? Rückblick vor knapp einem Jahr. In Port Said kommt es zu den schwersten Ausschreitungen in Ägyptens Geschichte. Anhänger des lokalen Fußballclubs gehen mit Waffen auf Fans des Gegners aus Kairo los. Mehr als 70 Menschen sterben. Unklar bis heute, ob Sicherheitskräfte die Krawalle nicht verhindert haben, um sich an den Fans aus Kairo zu rächen. Diese haben während der ägyptischen Revolution eine wichtige Rolle gespielt. Heute das Urteil in Kairo, übertragen live im Fernsehen. 21 Anhänger von Port Said werden zum Tode verurteilt. Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig. Dennoch Jubel bei den Angehörigen der Opfer aus Kairo. Natürlich ist das Urteil befriedigend. Auf eine blutige Tat muss eine blutige Strafe folgen. Mehr als 50 weitere Angeklagte, darunter auch Sicherheitskräfte, müssen bis März auf ihr Urteil warten. Zur gleichen Zeit im Stadtzentrum von Kairo Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei. So wie bereits gestern am zweiten Jahrestag der ägyptischen Revolution. Auch in anderen Städten Proteste gegen die regierenden Muslimbrüder. In Suez rückt deshalb das Militär ein. Hier und auch in Port Said sollen die Soldaten ab jetzt für Sicherheit sorgen.
Frankreich meldet einen weiteren Erfolg seines Militäreinsatzes in Mali. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris wurde die Stadt Gao zurückerobert. Gao gehört ebenso wie Timbuktu und Kidal zu den Städten im Norden Malis, die die Islamisten unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Die Provinzhauptstadt ist strategisch wichtig, weil sie einen Flughafen hat und weil dort eine Brücke über den Niger führt. Die nächste ist mehrere hundert Kilometer entfernt. Deshalb ist Gao auch ein bedeutender Stützpunkt an alten Handels- und Nachschubrouten durch die Sahara. In Tschechien hat Ex-Regierungschef Zeman die Präsidentenwahl klar gewonnen. Der linksgerichtete Politiker lag im zweiten Wahlgang deutlich vor dem konservativen Außenminister Schwarzenberg. Zeman gilt als europafreundlich im Gegensatz zum scheidenden Amtsinhaber Klaus. Eine große Rolle im Wahlkampf hatte die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt. Der Präsident hat in Tschechien in erster Linie repräsentative Aufgaben.
Das ist der neue Herr auf der Prager Burg, dem Sitz des tschechischen Präsidenten. Miloš Zeman, der frühere Premierminister, hat die Wahlen dann doch klarer gewonnen als erwartet und lässt sich bejubeln. Vor allem die ländliche Bevölkerung und die sozial Schwächeren gaben Zeman ihre Stimme. Ich will nicht der Präsident der oberen 10.000 sein, sondern der Präsident aller Bürger, egal ob rechts oder links. Das ist die Pflicht eines jeden, der zum Präsidenten Tschechiens gewählt wird. Kritiker sagen über Zeman, er sei zwar pragmatisch, aber auch populistisch. Im Wahlkampf schürte Zemans Team bewusst Ängste. Immer wieder wurden Gerüchte über den Gegenkandidaten Schwarzenberg gestreut. So wurde behauptet, Schwarzenberg wolle die Sudetendeutschen entschädigen. Außenminister Schwarzenberg gesteht seine Niederlage ein. Ein unfairer Wahlkampf habe diese Wahl entschieden. 10% sind schon ein deutlicher Unterschied. Miloš Zeman ist der neue Präsident. Doch wir haben diesen Wahlkampf ohne Lügen geführt und ohne Schläge unter die Gürtellinie.
Brüssel kann sich im ersten Moment über Miloš Zeman auf der Prager Burg freuen. Anders als der scheidende Präsident Václav Klaus ist Zeman ein Europabefürworter. Doch Miloš Zeman soll auch gute Kontakte nach Moskau haben. So wird ihm vorgeworfen, die russische Ölindustrie hätte seinen Wahlkampf mitfinanziert. Die Prager Burg, sie wird wohl weiter für Überraschungen gut sein.
Zum siebten Mal findet an diesem Wochenende der EU-Lateinamerika-Gipfel statt. Regierungsvertreter aus 60 Staaten sind dafür in die chilenische Hauptstadt Santiago de Chile gereist. Sie wollen unter anderem über den Abbau von Investitionshemmnissen und über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist in Chile. Zum Auftakt vereinbarten Deutschland und Gastgeber Chile ein Rohstoffabkommen.
Vorgestern noch Weltwirtschaftsforum in Davos, heute Ankunft der Kanzlerin auf der anderen Seite der Welt, in Santiago de Chile. Staatsempfang mit militärischen Ehren bei Chiles Präsident Sebastián Piñera. Noch bevor der EU-CELAC-Gipfel beginnt, bilaterale Gespräche über eine engere Partnerschaft. Chile seit Jahren auf Wachstumskurs, vorletztes Jahr 6,3%. Basis des Erfolgs die Rohstoffe. Chile verfügt über 36% der weltweiten Kupferreserven. Deshalb hat die deutsche Delegation mit Chile jetzt ein Rohstoffabkommen unterzeichnet. Der alte Kontinent setzt in Zeiten der Krise auf Lateinamerika.
90% des Wachstums heutzutage finden außerhalb Europas statt. Das heißt, wenn wir nur sozusagen uns um uns selber in Europa kümmern, reicht das nicht. Das heißt, expansive Wirtschaftspolitik bedeutet auch, dass Europa, alle europäischen Länder, interessante Produkte haben müssen, die sie in die Welt exportieren können.
Europa und das wachsende Lateinamerika wollen neue Allianzen schmieden. Europa ist für Lateinamerika der zweitwichtigste Wirtschaftsmarkt und Europa ist wichtigster Investor hier. Deutschland und Italien sind dabei unsere wichtigsten Handelspartner. 60 Staaten mit fast 40 Staatschefs vor Ort, um neue Perspektiven auszuarbeiten. Die Gewichte in der Welt verschieben sich. In diesen Minuten beginnt das eigentliche Gipfeltreffen der EU, der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Europa trifft dabei auf selbstbewusste Gesprächspartner. Der chilenische Außenminister hat das so formuliert: Bisher war Lateinamerika immer Teil des Problems. Jetzt ist Lateinamerika Quelle für Lösungen der Krise.
Verteidigungsminister de Maizière hat keine Bedenken, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszustatten. In der Bild-Zeitung verglich er die ferngesteuerten Flugkörper mit herkömmlichen Kampfjets. In beiden Fällen entscheide ein Mensch, eine Rakete abzuschießen. Die Grünen befürchten hingegen, dass die Hemmschwelle zum Töten sinkt. Die Bundesregierung erwägt, in den kommenden Monaten Kampfdrohnen zu kaufen. Auf lange Sicht, so de Maizière, müssten Deutschland und Frankreich aber gemeinsam eigene Drohnen entwickeln. Die Debatte über sexistische Äußerungen schlägt weiter Wellen. SPD-Fraktionschef Steinmeier sprach sich in der Leipziger Volkszeitung für eine professionelle Distanz zwischen Politikern und Journalisten aus. Hintergrund sind die Vorwürfe einer Sternreporterin. FDP-Fraktionschef Brüderle habe sie vor einem Jahr mit anzüglichen Bemerkungen belästigt. FDP-Vorstandsmitglied Kubicki warf dem Magazin vor, Brüderle politisch schaden zu wollen. Das Thema Sexismus in der Gesellschaft wird inzwischen auch im Internet breit diskutiert.
Durch das Internet geht ein Aufschrei, ausgelöst durch die Netzaktivistin Anna Wiczorek. Unter dem Stichwort Aufschrei beklagen sich mehrere tausend Frauen auf Twitter über Sexismus und sexuelle Belästigungen.
Das Sexismusphänomen ist riesengroß, was man allein an der Tatsache sieht, dass so viele Menschen ihre Geschichten dazu zu erzählen haben und meistens nicht nur eine. Das ist leider, es ist ein Alltagsthema und es ist ein Status quo, an den wir uns irgendwie gewöhnt haben.
Das Echo im Netz bestätigt eine ältere Umfrage des Familienministeriums unter 5000 Frauen. Darin beklagen 55% sexuelle Belästigung per Telefon, Brief oder Mail, 33% sexuelle Anspielungen und 22% Anzüglichkeiten durch obszöne Witze.
Sexismus ist ein alltägliches Phänomen. Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft, da eben Männer die Macht haben und Frauen nicht.
Die Debatte ausgelöst hat ein Artikel über FDP-Fraktionschef Brüderle im Stern. Die Autorin berichtet dort über anzügliche sexuelle Bemerkungen des Politikers vor einem Jahr. Für die grüne Parteivorsitzende Roth zeigt der Vorfall symptomatisch, dass Frauen noch immer nicht gleichberechtigt sind.
Man darf nicht hinnehmen, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass Frauen angemacht werden, dass Frauen erniedrigt werden, dass Frauen gedemütigt werden.
Dagegen findet die Justizministerin von der FDP die Debatte übertrieben.
Nicht jedes Kompliment ist auch gleich eine sexuelle Belästigung.
Trotz alledem ist in Deutschland nun eine Diskussion über Sexismus in der Gesellschaft und über den gleichberechtigten, respektvollen Umgang der Geschlechter entbrannt.
In Venezuela sind bei einer Meuterei in einem Gefängnis viele Menschen getötet worden. Medien berichten von mindestens 50 Todesopfern und vielen Verletzten. Die Behörden nannten bislang keine offiziellen Zahlen. Die Revolte brach offenbar aus, als Soldaten der Nationalgarde die Haftanstalt durchsuchen wollten. Vizepräsident Maduro kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. In Venezuela sind viele Gefängnisse hoffnungslos überfüllt.
In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt den 4. Tabellenplatz gefestigt. Der Aufsteiger besiegte 1899 Hoffenheim mit 2:1. Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Schalke 0:0, Hannover-Wolfsburg 2:1, Mönchengladbach-Düsseldorf 2:1. Im Spiel Freiburg gegen Leverkusen steht es kurz vor dem Ende 0:0. Bereits gestern besiegte Dortmund Nürnberg mit 3:0. Morgen trifft Hamburg auf Bremen und Stuttgart empfängt München. Die Tabelle: München weiter mit großem Vorsprung an der Spitze, punktgleich dahinter Meister Dortmund und Leverkusen. Frankfurt und Mainz auf den weiteren internationalen Plätzen. Hannover ist 9. Die zweite Hälfte: Hamburg, Stuttgart und Bremen können morgen noch punkten. Augsburg schiebt sich auf den Relegationsplatz, auf den Abstiegsrängen Hoffenheim und Greuther Fürth. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. Januar.
Die Ausläufer eines kräftigen Tiefs bei Island lenken feuchtmilde Meeresluft nach Deutschland. Dabei fällt zunächst Schnee oder gefrierender Regen. Es muss mit gefährlichem Glatteis gerechnet werden. Im Osten und Süden zeigen sich heute Nacht gebietsweise die Sterne, sonst überwiegen die Wolken, im Norden leichter Schneefall. Von Westen breiten sich ab den Morgenstunden Schnee und gefrierender Regen aus. Vorsicht, erhöhte Glättegefahr. Gegen Abend kommen die Niederschläge auch in den östlichen Landesteilen an. Der Wind weht überwiegend mäßig bis frisch, an der Nordsee auch stark, dort sowie auf den Bergen zum Teil Sturmböen. Unter klarem Himmel heute Nacht nochmal strenger Frost, am Oberrhein um 0 Grad. Dort morgen schon bis plus 7, im Osten noch bis minus 3 Grad. Am Montag im Osten und Südosten noch gebietsweise Schnee oder Regen mit Glättegefahr, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und nur hier und da etwas Regen. Ab Dienstag wird es sehr windig und im Südwesten am Mittwoch fast schon frühlingshaft mild. Dazu gibt's viele Wolken und zeitweise Regen.
Tom Buro meldet sich um 23.20 Uhr mit diesen Tagesthemen: Grenzüberschreitung, wie alltäglich sexuelle Belästigung ist, und Eskalation, wie gefährlich die Fußballkrawalle für die Stabilität Ägyptens sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.